Nordmetall, Standpunkte, der Politik-Podcast der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zu den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen und der bevorstehenden Regierungsbildung in Berlin mit Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Dr. Nico Fickinger und Alexander Lukow. Ja, Schwarz-Rot in Berlin hat sich geeinigt. Kann man jetzt schon sagen, ob das nun Aufbruch oder Stillstand für Deutschland bedeutet?
Das ist noch ein bisschen früh, um das abschließend zu beurteilen. Es sind immerhin 4.588 Zeilen, durch die man sich arbeiten muss. Das Papier ist sozusagen noch heiß, kommt noch heiß aus dem Drucker. Vielleicht ein Punkt vorneweg. Es gibt ja über ganz, ganz viele Maßnahmen einen Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, man muss jetzt erstmal sehen, sind die Dinge, die wünschenswert sind, die hier auch aufgeschrieben wurden, am Ende überhaupt finanzierbar? Reichen die Einsparungen, die man andernorts erwirkt, reichen die aus, um dann auch Entlastungen entsprechend zu finanzieren? Aber immerhin muss man sagen, wir sind, glaube ich, alle froh, dass es eine Einigung gibt jetzt endlich, dass es eine Einigung in der demokratischen Mitte gibt und das eben in, wie wir alle wissen, internationalen Krisenzeiten, die eben auch Deutschlands Wirtschaft im dritten Rezessionsjahr wirklich schwer treffen.
Also aus Ihrer Sicht Licht und Schatten in diesem Koalitionsvertrag nach dem ersten Blick?
Ja, nach dem ersten Blick würde ich sagen, das ist sowas wie ein Wechselbad der Gefühle. Da werden die Abschreibungsregeln attraktiver und die Körperschaftssteuer immerhin schrittweise gesenkt. Das ist gut für die Unternehmen. Schlecht ist aber, dass das erst 2028 beginnen soll, auch nur Trippelschritte, aber immerhin. Wiederum gut ist, dass mittlere und kleine Einkommensbezieher und auch Investoren wohl steuerlich entlastet werden sollen. Wie gesagt, das ist gut. Schlecht ist wiederum, dass der Solidaritätszuschlag für die hohen Einkommen bleibt, denn der belastet vor allem die Familienunternehmer. Und dass die Aktivrente kommt und die Senioren jetzt deutlich mehr steuerfrei hinzuverdienen dürfen, ist wiederum gut. Schlecht aber ist, dass am unterfinanzierten Rentensystem im Grunde nichts geändert wird, weil eben die 40%-Grenze für Sozialabgaben so auch künftig nicht einzuhalten sein wird. Der einzige Punkt, der nur schlecht ist, ist eben das große Thema Mindestlohn.
Was heißt das? Warum ist der nur schlecht aus Ihrer Sicht?
Na, es gibt mehrere Punkte. Einmal ist er schlecht, weil die 15 Euro im Jahr 2026 sehr klar hier als erreichbar vorgegeben werden. Das heißt, damit wird ein sehr klarer politischer Wille ausgedrückt und mit dieser Willenserklärung greift man in die freien Verhandlungen der Kommission ein und entwertet viele Tarifverträge. Es ist schlecht, weil nicht nur die Tariflohnentwicklung wie bisher in den Blick genommen werden soll, sondern auch ein Bruttomedianlohn, der europarechtlich höchst umstritten ist, sodass ich zu dem Schluss komme, dass was dort steht, dass man an einer starken und unabhängigen Mindestlohnkommission festhalten will, ist genauso ein Lippenbekenntnis wie der schöne Satz und das Bekenntnis, man wolle die Tarifbindung stärken. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man jetzt einen solchen hohen gesetzlichen Mindestlohn vereinbart oder zumindest sehr deutlich anregt, denn das entwertet ganz viele Tarifverträge. Das schiebt das gesamte Lohngitter nach oben und immer mehr Firmen werden sich fragen, warum sie dann eigentlich noch Tarifverträge vereinbaren sollen, wenn die Politik sie meint, hier mit einem Federstreich entwerten zu können.
Wie sehen Sie denn, was sich Union und SPD in Sachen Energiepolitik und Fachkräftezuwanderung vorgenommen haben?
Und da sind ja zumindest die Ziele eines günstigen Industriestrompreises festgeschrieben, sinkende Netzentgelte, das ist gut, aber da wird es natürlich jetzt noch auf die Umsetzung ankommen. Gut ist auch die Work-and-Stay-Agentur, die das Dickicht aus Arbeitsagentur, Ausländerbehörden, Konsulatswesen lösen soll, die auch die Fachkräfteeinwanderung endlich in Schwung bringen soll. Aber da muss man natürlich auch am Ende genau hinschauen, ob das dann auch so klappt.
Auch für den Bürokratieabbau hat sich diese potenzielle neue Regierung eine Menge vorgenommen. Sehen Sie da wirklich eine Umsetzung in Sicht oder ist auch da eher zu befürchten Lippenbekenntnisse?
Also ich würde mal sagen, es tauchen viele Stichworte auf, die durchaus Mut machen, die man gerne liest. Also der Abbau von Dokumentationspflichten, eine Einschränkung der Verwaltungsausgaben bis 2029, ein Bürokratieabbau, der die Wirtschaft um 25%, also um 16 Milliarden Euro entlasten soll für die Bürgerinnen und Bürger. Dieser Once-Only-Grundsatz, also ich gebe nur einmal die Daten bei den Behörden quasi ab und die leiten sie dann intern weiter. Ich muss nicht jedes Mal dieselben Formulare wieder neu ausfüllen. was ich auch sehr schön finde und sehr gut. Da hat man offenbar aus dem Heizungsgesetz gelernt, Praxischecks in der Frühphase von Gesetzgebungsverfahren zu machen, also ein zartes Rendezvous mit der Realität erstmal einzuführen. Das alles stimmt doch etwas ermutigend, aber auch hier gilt am Ende, Papier ist geduldig. Man wird sehen müssen, was da rauskommt, aber immerhin ist der Wille erkennbar, hier tatsächlich auch ordentlich an das Thema Bürokratieabbau ranzugehen.
Die Ressortverteilung in der neuen Regierung zeichnet sich ja ab. Wie beurteilen Sie die angedachte Zuteilung der Ministerien zu Union und zur SPD?
Ja, greifen wir nur zwei raus. Erfreulich ist sicherlich, dass die CDU nach allem, was man ja liest, das Wirtschafts- und Energieministerium bekommen soll. Das ist sicherlich ganz wichtig für uns, dass wir auch da als Wirtschaft einen Ansprechpartner haben, der sich eben als Kämpfer auch für die Belange der Wirtschaft und der Unternehmen sieht. Wenig befriedigend ist, dass das Ministerium für Arbeit und Soziales weiterhin in den Händen der Sozialdemokraten bleibt. Das lässt natürlich wenig Veränderung, gerade in den für uns als Arbeitgeberverbänden sehr wichtigen Themenfeldern, erwarten.
Nun liegt im ganzen Jahr dieses riesige Paket von 1 Billion Schulden zugrunde, 500 Milliarden für Infrastruktur und Klimaschutz nach dem Willen von Sozialdemokraten und Grünen und möglicherweise noch mehr ja für die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit. Was heißt das für die Zukunft unseres Landes?
Das heißt schlichtweg, dass man jetzt sehr genau schauen muss und auch, glaube ich, alles dafür tun muss, dass diese gigantischen Schulden, im Moment ist es ja erstmal eine Art Kreditermächtigung, also dass, wenn dann tatsächlich die Schulden gemacht werden, dass diese Gelder auch da landen, wo sie hingehören, nämlich in Brücken und Straßen, in Datenautobahnen, in Infrastrukturmaßnahmen. Wenn sie das tun, wenn wir da auch schnell und effizient werden, auch bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren, dann ist es ein gutes Investment. Dann, glaube ich, ist jeder Euro wirklich gut auch in die Zukunft des Landes investiert. Wenn diese Gelder aber nur dazu dienen, um die Sozialabgaben noch weiter auszudehnen, die Sozialausgaben noch weiter auszudehnen, dann wird das nur dazu führen, dass unsere Kinder und Kindeskinder einen noch größeren Schuldenberg haben, den sie dann über Jahre und Jahrzehnte abtragen müssen und der natürlich auch allen Regierungen einfach durch die enormen Zinslasten sehr viel Spielräume in der Haushaltsgestaltung, Haushaltsaufstellung nimmt.
Der Vertrag ist fast 150 Seiten dick, über 4000 Zeilen. Sie haben es gesagt, Konrad Adenauer konnte das besser, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, damals brauchte man, 1957 war das, glaube ich, gerade mal 8 Seiten für einen Koalitionsvertrag. Ich habe es eben gesagt, das aktuelle Dokument hat mehr als 140 Seiten. Ich frage mich wirklich, ob das nötig war, alles so im Detail zu regeln. Wir haben ja gerade auch in der Ampelkoalition die Erfahrung gemacht, dass man sehr viel in so einem solchen Vertrag festschreiben kann, auf dem Papier festschreiben kann. Und dann hat man dieses Rendezvous mit der Realität, dann kommt die nächste Krise und dann ist vieles davon Makulatur. Ich glaube, es wäre besser gewesen, nicht alles so haarklein auf über 4000 Zeilen zu regeln, sondern einfach zu sagen, wir beschränken uns auf die wenigsten, auf die wichtigen Punkte und erhalten uns so auch ein bisschen Gestaltungs- und Handlungsfreiheit, wenn die nächste Krise kommt, denn sie kommt bestimmt.
Wenn Sie diesen Vertrag jetzt auf seinen Geist hin, auf seinen Spirit, wie man so schön neudeutsch sagt, abklopfen, ist denn der besser, aussichtsreicher als der, den die Ampel damals hatte?
Ein bisschen schon, würde ich sagen. Man kann schon erkennen, dass hier zumindest der Wille deutlich wird, einiges zu ändern, dass man bei den Punkten, die man angeht, ob es die Frage Energiepreise ist, die Frage der überbordenden Bürokratie, das Thema der steuerlichen Entlastung, das Thema des Nachjustierens beim Bürgergeld, dass schon drängende Themen aufgegriffen werden. Wie gesagt, was sich davon am Ende dann tatsächlich durchsetzen wird, das ist offen, aber es ist zumindest ein vernünftiger Spirit da. Umgekehrt, wenn wir uns erinnern an die ersten Tage der damaligen Ampel, da war auch von einer Fortschrittskoalition die Rede, so viel Fortschritt war dann am Ende auch nicht dabei. Also hoffen wir, dass jetzt die Verantwortung, die diesmal in der Überschrift steht, dass die auch tatsächlich wahrgenommen wird für das Land.
Donald Trump hat ja mit seiner Zollwelle einen Handelskrieg und Börsenbeben, wie es so schön heißt, ausgelöst. Was muss die Bundesregierung tun, um dem wieder Vernunft und Maßhalten mit europäischer Einigkeit sozusagen entgegenzusetzen?
Ja, ich glaube, Sie haben das richtige Stichwort genannt. Die Bundesregierung alleine wird da gar nicht viel machen können. Es geht jetzt darum, auf europäischer Ebene im Rahmen der EU alles daran zu setzen, diesen Irrsinn zu beenden. Ein bisschen kann man eigentlich auch auf die Selbstzahlungskräfte vertrauen, denn die Preise werden steigen, die Börsenkurse fallen gerade, auch in Amerika. Und ein bisschen ist natürlich die Hoffnung, dass das auch den Druck auf Trump erhöhen wird, hier zur Vernunft zu kommen.
Die Demokratie lebt ja im Alltag vom Kompromiss, so wie wir es als Nordmetall auch gerade im letzten Herbst mit der IG Metall erfolgreich ausverhandelt haben in den Tarifverhandlungen. Den letzten, muss man da der neuen Regierung nicht erstmal auch eine große Chance geben?
Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja eine keine Liebesheirat, wie viele gesagt haben. Es ist eher eine Zwangsehe oder vielleicht besser eine Verantwortungsgemeinschaft. Beide wissen, was auf dem Spiel steht. Beide wussten, dass sie sich zusammenraufen mussten, die Union und die SPD. Deswegen glaube ich, wäre es jetzt auch zu früh, hier irgendwie ein schlechtes Urteil zu fällen. Im Gegenteil, man sieht auch eine ganze Menge Positives. Ich hoffe sehr, dass es zu diesem Aufbruch jetzt kommt in den nächsten 4 Jahren. Da werden auch die nächsten Wochen und Monate entscheidend sein. Ich hoffe jedenfalls, dass es gelingt, den 3 Parteien, die mitgewirkt haben, uns alle jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu zeigen, dass sie es ernst meinen, dass sie die Reformen, die sie jetzt aufs Papier geschrieben haben, auch dann beherzt angehen und auch bei den Prüfaufträgen auch sehr schnell zu Potte kommen.
Sagt der Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, Dr. Nico Fickinger, in seinem aktuellen Podcast von April 2025 nach Verkündung des Koalitionsvertrages in Berlin. Ich danke für das Interesse. Tschüss, sagt Alexander Lukow.